Also für mich war es im ersten Moment natürlich ein totaler Erfolg. Also ich meine, das war ja abgefahren. Mein Kindheitstraum geht da plötzlich irgendwie in Erfüllung und auch all diese.
Du gibst alles, im Privaten, im Beruflichen und vor allem für andere. Doch jetzt bist du an der Reihe. Kommt dir das bekannt vor? Dann herzlich willkommen im Erfolgsklartext Podcast von und mit Frank Kühz. Ich interviewe jede Woche Menschen, die dir Impulse und Möglichkeiten geben können, dich auf deinen Weg zu begleiten, erfolgreich in deinem Bereich zu sein. Sei es beruflich, sei es privat, sei es gesundheitlich, völlig egal. Jeder einzelne Schritt, der Erfolg mit sich bringt, ist interessant und wichtig. Ich wünsche dir heute ganz, ganz viel Freude, maximale Inspiration bei der kommenden Episode. Was bedeutet es, beziehungsweise was macht es mit dir, wenn du dich gegenüber 200 Teilnehmern durchsetzt und unter die Top 5 gerätst, um dann ein Musikstudium zu bekommen? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast zur Episode mit Corinna Gönner. Corinna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und bevor wir über dich und deine sehr, sehr schöne Geschichte sprechen, möchte ich erst einmal wissen, was Erfolg für dich persönlich bedeutet.
Also erstmal, lieber Frank, voll schön, dass ich da sein darf. Und Erfolg ist für mich tatsächlich gar nicht ganz so einfach zu sehen, weil ich glaube, dass das was ganz Variables auch sein kann. Für mich ist Erfolg, wenn man was erreicht hat, was man sich vorher auch zum Ziel gesetzt hat und dann aber auch merkt, ich bin jetzt tatsächlich hinterher damit zufrieden. Und ich glaube, dass diese Zufriedenheit für mich ein ganz wichtiges Erfolgskriterium ist. Wo es aber eben manchmal tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, das selber einzuschätzen, vor lauter, dass man so einen Fokus vielleicht vorher auch hatte, und dass es eben dadurch auch veränderbar ist, dass man mal mit Dingen zufrieden war und irgendwann merkt, nee, jetzt passt es vielleicht gerade auch gar nicht mehr und dadurch plötzlich ganz andere Sachen vielleicht auch zum Erfolg werden oder man sich neue Ziele setzt und schaut, ob es diesmal passt.
Ja, cool. Ja, das passiert ja tatsächlich oft, ne, dass Menschen auf einen gewissen Punkt kommen in der Karriereleiter oder irgendwo anders und dann merken, das soll es gewesen sein, das war es jetzt. Was machen wir denn jetzt? Ja, und so war es ja bei dir quasi auch. Also du hast dich, also erstmal muss man jetzt dazu sagen, du hast dich ja dann weiterentwickelt, hast Musik studiert als Sängerin und bist dann aber weitergegangen. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, wie dein Weg dann weiterging. Aber wie war das, als du damals den Entschluss gefasst hast, dich in Freiburg warst, ne, bei einer Uni zu bewerben als Sängerin. Und dann bist du tatsächlich unter diesen knapp 200 Leuten aufgetreten und hast dann es geschafft, den Studienplatz zu kriegen. Wie war das denn so für dich damals zu dem Zeitpunkt? Warst du damals auch noch sehr, sehr jung? Du bist jetzt noch sehr jung, aber du warst damals halt auch noch in dem Alter, wo man jetzt nur sagt, okay, das kann man vielleicht gar nicht greifen oder so. Wie war das?
Also die Situation, aus der ich im Prinzip gestartet war, war, dass ich am Anfang ja erstmal Lehramt studiert hatte, Musik und Deutsch. Und das ist ein Studium, das total umfassend ist. Also da macht man in der Musik irgendwie ganz, 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 ganz viel und muss Klavier spielen und muss dirigieren und muss irgendwie alles Mögliche machen und Musiktheorie beherrschen und Musikwissenschaft und Geschichte und also ganz, ganz viel. Aber man ist nicht unbedingt so fokussiert auf das künstlerische Dasein. Was oftmals im Rückblick bei so Schulmusikern auch einen kleinen Minderwertigkeitskomplex auslösen kann, wenn man denkt, ich mache ja alles, aber nichts so richtig. Und in diesem Studium, das ich sehr genossen habe, habe ich aber gemerkt, dass ich eigentlich mein Herz schlägt total fürs Singen. Und das war, glaube ich, schon immer eigentlich irgendwo ganz tief in meinem Herzen drin, dass ich eigentlich Sängerin werden möchte. Und tatsächlich gibt es von mir auch so ein Kinder-Poesie-Albums-Eintrag, wo ich bei meiner Schwester, glaube ich, das musste man irgendwie so ausfüllen und das will ich mal werden. Und dann habe ich damals reingeschrieben, ich möchte gerne Senkerin werden. Ich dachte, dass du das NG würde man auch mit NK schreiben können. Also das muss wohl so im Alter von 5 oder 6 schon vorhanden gewesen sein. Und ich habe mir das aber nie so 100% zugetraut. Und dann war ich eben in dieser Musikhochschulwelt schon drin, dann eben bei dem Lehramtsstudium. Und habe dann gemerkt, boah, ich muss das einfach probiert haben. Also da führt kein Weg dran vorbei. Das war mir einfach sonnenklar, dieser Weg. Ich muss das wenigstens ausprobieren. Und genau, habe in der Zeit wahnsinnig viel eben einfach auch gesungen und die Stimme hat sich ja auch in der Zeit wahnsinnig viel weiterentwickelt. Also wie du sagst, ich war ja damals noch relativ jung, da passiert mit der Stimme einfach auch sehr viel. Und ich glaube ja auch, dass das mit einem menschlich viel macht und mit der persönlichen Entwicklung und seine Stimme erheben. Und ich meine, dass man beim Wählen sagt, ich gebe meine Stimme ab, das kommt ja auch nicht so von ungefähr, ne? Also das hat schon was mit, ich stehe dazu zu tun. Und das war für mich halt einfach total, also attraktiv und tatsächlich ein Ziel, das ich dann einfach so anvisiert habe. Und ich wollte das unbedingt machen. Und ja, dann ist es ja nun auch so gelaufen, und jetzt ein klein bisschen, um den Werdegang so dahingehend zu verbessern, wie es denn ja nun eigentlich dann auch war. In Freiburg habe ich das mit dem Lehramt studiert und habe mich dann eben an diversen Orten beworben für den Gesang. Und ja, bin dann unter anderem nach Rostock gefahren, was jetzt ja nun wirklich die ganz andere Ecke ist von Deutschland. Und es war durch ja, Connections, die ich da irgendwie gemacht hatte im Laufe der Zeit, lag das also irgendwie auf der Hand, auch dahin zu fahren. Und es war also auch das einfach schon ja ein ganz großer Schritt, so rein geografisch, mal zu sagen, okay, ich fahre da halt mal irgendwie hin. Und jetzt muss man sich so eine Aufnahmeprüfung so vorstellen, dass man da dann hinkommt, morgens in aller Frühe. Es war Januar, es war in Rostock also kalt und sehr, sehr dunkel und die Stimme war natürlich noch überhaupt nicht wach. Und genau, und dann steht man da halt irgendwie vor diesem Raum, wo es gilt zu singen, und die 200 anderen Bewerber stehen da auch und sind halt natürlich auch alle knallenervös, weil man weiß jetzt ja nun, wo es hier ungefähr, was einen da drin erwartet. Und genau, und dann stand ich da drin und musste dann vor einer 6-7-köpfigen Jury, also mein Programm, davor singen. Und ja, das war natürlich höchst aufregend. Und siehe da, das hätte ich jetzt nun gar nicht so erwartet, dass es dann tatsächlich das also klappen würde, sich gegen so viele, sicherlich ja auch sehr begabte junge Menschen da durchzusetzen. Aber
Ja.
das, ja.
Also sensationell, ne? Also ich meine, wenn du dann auch noch sagst, vormittags, ich meine, wir kennen das vielleicht alle, früh ist die Stimme noch nicht so fit, dann hat man manchmal ein Kratzen im Hals, muss mich jetzt mal warm werden, warm laufen.
Absolut. Also da hat
Wie.
man dann, da kriegt man ja auch so einen Überraum dann oder so einen Einsingraum zugewiesen. Und ich meine wirklich, dass es dort für die Sänger um 9 Uhr losging, was also exorbitant früh ist für diesen Zweck. Und dann ging es auch so alphabetisch. Also ich war da relativ früh dann ja nun auch dran. Und ich weiß noch, dann hatte ich halt auch eigentlich noch was. Ich weiß nicht, vielleicht so ein gewisses Sakrileg ja irgendwo auch ist, aber ich hatte dann halt auch wirklich die Königin der Nacht da irgendwie draufstehen auf meinem Programm und das war halt irgendwie so absurd, es war ja gefühlt irgendwie auch Nacht und das ist ja so abgefahren hoch und ich habe gedacht, naja, vielleicht wollen sie das ja gar nicht hören, ich fange mal mit anderen Stücken an, aber es kam natürlich, da haben sie gesagt, okay, also wenn sie das da draufschreiben, wir wollen es auch hören. Und ich so, okay, let's see what happens, aber
Okay.
sure, es kam.
Cool. Hattest du während des Auftritts irgendwie einen Punkt, wo du dachtest, boah, das, ich schaffe das, ich mache das, ich werde heute hier das Ding rocken?
Ja, ich glaube, das hatte ich witzigerweise sogar kurz vorher. Und das war, also ich habe ja mehrere Aufnahmeprüfungen dann gemacht und Rostock war aber tatsächlich die allererste. Und das hatte so eine Mischung zwischen, oh mein Gott, was mache ich hier? Also so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage vielleicht auch. Dann irgendwo vielleicht auch, okay, es ist irgendwie eine Art Generalprobe. Ich gehe jetzt vielleicht doch irgendwie mal lockerer ran. Und ich glaube, es war aber auch, weil es so weit weg war, irgendwie auch so ein bisschen was schon irreal. So. Also, so dass ich dann in dem Moment gesagt habe, okay, wir gehen einfach mal rein und gucken, was passiert. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ziemlich guter Modus war, um einfach mal zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie auch nichts zu verlieren. Also mich kennt jetzt ja auch keiner so in dem Sinne, jetzt lege ich halt einfach mal los. Und ich glaube, das erste Stück war noch so ein klein bisschen, dass ich dachte, ja, okay, das könnte jetzt irgendwie besser laufen. Aber dann hatte ich, glaube ich, auch irgendwo so die Lust, jetzt zu sagen, okay, jetzt geh mal all in. Jetzt ist Zurückhaltung irgendwie nicht am Platz oder nicht angebracht. Jetzt probierst du es halt einfach mal irgendwie aus.
Ja.
Und dann, glaube ich, war halt irgendwie auch sehr hilfreich, dass diese Jury relativ nah dran saß. Und dann konnte man mit denen also direkt interagieren. Und die sind da irgendwie auch ein bisschen, also die haben sich währenddessen ja auch fröhlich unterhalten. Und dann dachte ich irgendwann so, ey Leute, ich lasse mich hier nicht verunsichern. Ich möchte, dass ihr mir zuhört. Also so, und dann hatte ich irgendwie so eine Herangehensweise. Das ist mir in den anderen Prüfungen gar nicht mehr so sehr im selben Maße gelungen. Also ich habe das damals schon als einen sehr intensiven Augenblick erfahren, so wo ich irgendwie Herrin der Lage war. Das war
Ja,
schön.
okay. Schön. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie läuft denn so ein Singen ab? Hast du Begleitung? Singst du alleine a
Genau.
cappella? Wie läuft das ab?
Also man kriegt dann einen Begleiter gestellt. Man könnte wahrscheinlich auch einen mitbringen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und das sind sogenannte Korrepetitoren. Das sind also begnadete Menschen, die alles vom Blatt spielen können, was man ihnen vorstellt. Also das ist wirklich toll. Und mit denen hat man kurz vorher dann also auch noch eine Anspielprobe. Und je nach Typ Mensch ja irgendwie auch, kann das auch noch mal ganz hilfreich oder auch verunsichernd sein. Also in meinem Fall war das ein ganz netter, ruhiger Mensch, der aber auch noch mal so ein, zwei Stellen dann mit mir so geprobt hat und meinte, ah, und guck da mal und vielleicht musst du hier eher da noch tiefer Luft holen oder stützt da mal ein bisschen besser und so. Und das ist natürlich total nett gemeint, aber da muss man halt schon auch gucken, dass man sich da jetzt nicht aus der Ruhe bringen lässt, weil das ja irgendwo, man hat das ja einstudiert, wie man es halt so kann. Und wenn dann jemand 5 Minuten vorher sagt, aber mach's doch mal anders, puh, so, da muss man gucken, wie weit gehe ich da jetzt irgendwie mit. Ich hatte aber dann während der Prüfung das Gefühl, dass der mich da durchgetragen hat. Also der hat wirklich jeden Ton so getroffen und der hat das Tempo so getroffen, wie ich das wollte. Und ja, ich fühlte mich da musikalisch also ziemlich gut aufgehoben. Und dass er mir also auf jeden Fall wohlgesonnen war, das war schon hilfreich dann in dem Moment. Genau, und dann läuft diese Prüfung so ab, dass, also das erste Stück durfte ich mir selber aussuchen. Und dann war es in dem Fall also wirklich so, dass also ich glaube, ich musste 6 Stücke angeben aus unterschiedlichen Epochen und unterschiedliche Gattungen und Oper und Oratorium und Kunstlied und also von allem irgendwie was dabei. Und dann, genau, da musste ich noch einen Sprechtext vortragen. Und ja, genau, und also von den Stücken wollten sie, glaube ich, alle bis auf eines. Was ungewöhnlich ist. Also normalerweise sagen die nach 2 Sachen, okay, wir haben es jetzt irgendwie gehört, aber die wollten also wirklich die volle Ladung. Dann kam noch der Sprechtext und dann haben sie mich noch so interviewt, warum ich das denn unbedingt möchte. Und ich hätte doch jetzt schon ein anderes Studium mit dem Lehramt und ob mir das jetzt nicht so zusagt und warum ich das unbedingt will und solche Sachen. Das kam dann noch. Also ich glaube, dass das dann aber eigentlich, also eine Viertelstunde ging es wahrscheinlich. Was angesichts der 200 Teilnehmer ja sehr viel ist. Aber andersrum, wenn man so denkt, okay, ich habe jetzt eine Viertelstunde, auf die kommt es an. Und wenn ich die verkacke, dann war es das halt. Ist das ja eigentlich auch nicht viel.
Ja, cool. Und wann hast du denn das Ergebnis bekommen? Gleich am gleichen Tag noch oder musstest du warten? Und wie bist du in der Wartezeit mit umgegangen?
Also tatsächlich war es dann so, also ich hatte ja also eine Connection hatte ich ja schon und der wusste da also relativ früh Bescheid, der hat mir das am nächsten Tag so ein bisschen gesteckt. Also das ging dann insofern relativ schnell, aber ich hätte sonst den offiziellen Brief, ich glaube 2 Wochen später oder so, bekommen. Das, genau, und dann zwischendrin, aber dieser eine Tag, den ich ja dann da nun warten musste, und ich hätte ja gedacht, dass es das länger dauert, das ist natürlich ein ganz strange Gefühl. Wenn man, also gerade, man stellt sich da vor Leute und singt da einfach mal. Hat mir schon irgendwie aufs Gefühl, ich mache mich hier mal kurz nackig. So, also das ist schon, ich gebe hier irgendwie alles, aber das ja auch total Geschmackssache, gefällt es jetzt, gefällt es nicht. Wie kommt es wohl an? Und dann fährt man da halt irgendwie erstmal unverrichteter Dinge wieder diese ganze Strecke ja irgendwie auch zurück. Also das war ja einfach auch mit dieser langen Distanz. Und denkt sich schon so, ey, was war denn das jetzt gerade für eine Aktion? Hat das wirklich stattgefunden? Habe ich mir das nur eingebildet? Ja. Das war schon irgendwie spannend. Und ich glaube, es war so zwischen, ich bin total nervös, was da jetzt kommt, als auch, okay, mein Schicksal liegt jetzt erstmal in deren Händen. Ich kann da jetzt gerade auch nichts mehr tun. Es ist jetzt gemacht. Und mir bleibt auch nicht viel anderes übrig, als dieses Urteil nachher so zu nehmen, wie es ist. Ja, also ich glaube, ich war schon irgendwie ruhig, aber auch so ein bisschen neugierig gespannt. Weil ich glaube, damals bin ich einfach auch noch mit so einer jugendlichen Leichtigkeit da irgendwie rangegangen. Dachte, na gut, also jetzt gucken wir halt mal. Und entsprechend ja auch, als ich wusste, dass das geklappt hat, da kam ja eigentlich erstmals der Gedanke, verrückt, will ich jetzt wirklich ans andere Ende Deutschlands ziehen? Also das war ja schon dann eine große Entscheidung irgendwie auch. Und damit ja auch irgendwie erstmal eine Absage an das Lehramt. Und zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich Künstlerin werden, mit allem, was dazugehört. Also das ist ja wiederum einfach auch so was, das macht was ganz anderes aus einem und mit einem. Und gleichzeitig natürlich auch immer so das Wunderschönste, was man machen kann, finde ich, sich da mit dieser Kunst zu beschäftigen und selber Teil dessen zu werden und da auch ein ganz neues Gespür irgendwie für die Sachen zu kriegen. Aber halt auch zu wissen, das ist ein, wenn man da wirklich davon leben muss, es ist ein knallhartes Business und irgendwie auch ein ganz furchtbares irgendwo auch. Und da zu sagen, okay, ich gebe eventuell alle diese Sicherheiten dran, die man jetzt mit diesem Lehramt hätte und werde dafür entweder freischaffende Sängerin oder gehe da an ein Ensemble irgendwo an einer Oper, an einem Theater und werde da aber Arbeitszeiten haben, die auch irgendwie ganz schön abgefahren sind. Das sind so Sachen, die schiebt man als junger Mensch erstmal total weg und dann aber irgendwann zu merken, okay, das wird schon irgendwann real. So. Und will ich das eigentlich irgendwie alles zu 100% so? Und ich glaube, was natürlich auch, wo wir halt jetzt vielleicht ein bisschen auch bei dem Punkt sind, was ist denn jetzt nun eigentlich Erfolg? Also für mich war es im ersten Moment natürlich ein totaler Erfolg. Also ich meine, das war ja abgefahren, mein Kindheitstraum geht da plötzlich irgendwie in Erfüllung und auch all diese Unsicherheiten, die ich in diesem Schulmusikstudium ja auch immer mal wieder hatte, mir wurde einfach so bestätigt, nee, du hast es drauf, wir sehen da was in dir, komm zu uns, wir wollen dich da haben. Das war natürlich der Wahnsinn und da nochmal so einen Neustart machen zu können und also erstmal fand ich das irgendwie total super und hatte also völlig diese Zufriedenheit, die ich mir da jetzt ja nun selber zum Erfolgskriterium mache. So und im Laufe dieses Studiums gab es da natürlich auch total viele Auf und Abs und auch da immer wieder solche Selbstzweifelfragen und wie weit lasse ich den Selbstzweifel auch zu und wie weit ist er einfach Teil des Prozesses und des Erfolges und wie weit ist es auch was, wo man einfach damit lernen muss, umzugehen, okay, ich lasse mich von diesen Selbstzweifeln jetzt aber nicht bestimmen. Die sind irgendwie da und man hat Phasen, da springt die Stimme sofort an, das sind natürlich die tollen. Und dann gibt es Phasen, wo man denkt, ey, warum klingt denn das jetzt so kacke? Warum kann ich da so schwer drauf zugreifen? Warum kann mir gerade auch keiner sagen, wie es funktioniert? Also ich meine, das ist ja anders als bei einer Geige oder einer Gitarre, wo man so von außen drauf gucken kann und sagen, ja, guck mal, da ist der Fehler. Und beim Gesang geht das halt bloß so halb und du brauchst halt auch immer jemand, dem du vertraust, der dir sagt, okay, bei mir kommt es so und so an, weil man wird sich ja von innen immer anders hören als von außen. Und dieses Gefühl, oh, jetzt mach mal die Zunge weiter runter und stütz mehr und so, ich kann nicht fühlen, wie das bei einer anderen Person ist. Ich muss da irgendwie auf diese Ansagen vertrauen und ich muss vertrauen, dass diese Person mich richtig analysiert und mir da richtige Tipps gibt. Also das hatte einfach auch solche Komponenten, wo einfach irgendwie auch viel Unsicherheit da war. Und dann aber, jetzt hast du so einen Auftritt und dann stell dich mal hin und sing vor 1.000 Menschen und strahle aus. Ich bin aber sowas von bombig von mir überzeugt und das Mozart muss so klingen. Und das sind dann aber auch wieder die Momente, wo man halt merkt, okay, genau dafür mache ich das. Weil das
Ja.
natürlich ein mega Gefühl ist. Also das muss man schon sagen.
Ja.
Das macht einfach so viel Spaß, in so einem Stück so drin zu sein und zu spüren, okay, ich kann das aber auch bestimmen. Also nicht, die Musik überrollt mich und okay, ich mache da halt irgendwie mit, sondern ich bin jetzt gerade die, die hier das Sagen hat und ich will es genauso haben und deshalb platziere ich das jetzt irgendwie auch genauso. Und wenn dann die Leute hinterher natürlich irgendwie auch erfreut bis begeistert sind, ist das natürlich der Wahnsinn. Also da kann man auch echt süchtig werden danach.
Das glaube ich.
Kann man schon so sagen, ja.
Ja. Bist du, wenn du auf der Bühne warst, warst du noch Corinna oder warst du jemand anderes?
Ich glaube, ich war oder bin, wenn ich jetzt ja auch noch singe, ich bin absolut Corinna, aber vor allem ein spezieller Teil von mir, der manchmal im Alltag vielleicht ein bisschen kurz kommt, Aber da darf er einmal voll raus. Genießt das so. Das ist so schön. Und ich merke das jetzt auch gerade. Ich genieße das jetzt ja gerade auch so eine Bühne. Mega cool. Man spürt schon, da sind so Funken in mir drin. Die wollen manchmal einfach irgendwie auch raus. Und ja, das ist auf so einer Bühne. Ich glaube, das ist halt irgendwie ja vielleicht auch zumindest ein Teil des Geheimnisses. So dieses, okay, ich stelle mich da hin und teilweise bin ich gar nicht privat, wenn ich da so stehe, weil einfach, okay, klar gehe ich da lächelnd raus, wie auch immer mir das 5 Minuten vorher noch gegangen ist. Also irgendwo ist es so ein bisschen klar, so eine Show, aber ich weiß, wie ich mich da verkaufen kann und möchte. Und dann ist aber die Musik halt gleichzeitig was so Privates, dass du ja eigentlich, also ich glaube, man schafft es kaum, nicht so einen Hauch seines aktuellen Ichs oder seiner aktuellen Verfassung damit reinzugeben. Und wenn man es schafft, das ganz auszublenden, finde ich persönlich halt Musik eigentlich auch relativ langweilig. Also wenn da jetzt jemand das einfach nur abspult, so wie man es halt immer gemacht hat und irgendwie sagt, okay, jetzt singe ich die Partie halt zum 200. Mal, ich weiß, wie es geht, da kann noch so viel in mir gerade los sein, ich werde das halt irgendwie abspulen, finde ich ein bisschen, ja, fast schon bitter, wenn das so passiert. Ja, also das, finde ich, ist Teil dessen, was es dann ja auch einfach persönlich macht und ausmacht und warum man jetzt genau dieser Person gerne zuhört und anderen irgendwie nicht. Ohne dass man aber vielleicht den Leuten erzählen muss, was da gerade los ist. Es ist alles auch ein bisschen therapeutisch, jetzt wo ich das Ja, hat schon mal.
Wie bereitest du dich darauf vor? Also du gehst jetzt auf die große Bühne, hast 1000 Leute, hast 300 Leute, hast 10 Leute. Wie bereitest du dich davor? Hast du da einen gewissen Part oder ist ja egal, ich gehe jetzt da
Also,
raus. Wie machst du das?
ich glaube, das Wichtigste ist natürlich die Vorbereitung. Also, man sollte im allerbesten Fall, glaube ich, sein Stück Musik, egal welches Instrument oder gesungen, zu 200% beherrschen, dass man im Auftritt auf jeden Fall 90% abrufen kann. So, also ich glaube, das ist schon das Gefälle für den Fall, dass man total nervös ist, dass das auf jeden Fall trotzdem noch klappt. So. Das heißt in dem Fall natürlich, das mehr oder weniger auswendig zu beherrschen, den Text ganz sicher können. Da ist viel einfach auch Training im stillen Kämmerlein. Wie setze ich die Töne an? Also, dass der Notentext an sich stimmt, also dass die Melodie richtig ist und der Rhythmus und so weiter. Also, das setzen wir da dann irgendwie voraus, aber auch klar, das muss auch geübt sein. Also, so ein Bach ist so kompliziert, den kann man nicht aus Versehen richtig singen, sondern den muss man einfach sich eingehämmert haben. So, und das ist natürlich schon mal so eine Grundvoraussetzung, dass man sagen kann, okay, egal was passiert, es wird schon irgendwie klappen. Und dann in dem Moment, und das ist halt auch immer witzig, wenn man mit anderen Sängern hinter der Bühne ist und guckt, wie die das so machen. Also andere sind da total outgoing nochmal oder machen nochmal so ganz krasse Stimmübungen und so. So bin ich jetzt nicht unbedingt. Also ich mache das dann im stillen Kämmerlein. Aber wenn es dann dran hingeht und da sind andere Menschen, ich glaube, ich werde ganz still, so ein bisschen in mich gekehrt und suche mir da irgendwie so eine Ruhe. Und dann, also je nachdem, was das jetzt auch eben so ist, aber jetzt angenommen so ein Oratoriumskonzert, da kann es halt sein, also so eine Johannespassion oder so, da ist man jetzt als Sopranistin einmal relativ am Anfang dran und dann sitzt man da eine gute Stunde rum, während der Chor singt und die anderen Solisten singen und so weiter. Und das ist ja dann eben die Passionsgeschichte von Jesus. Und dann ist Jesus sozusagen gerade verstorben. Und dann muss man als Sopranistin auf so einen ganz hohen, dünnen Ton irgendwie einsetzen und halt irgendwie hoffen, dass es irgendwie klappt. Und das ist natürlich so ein Moment, da sitzt man da und denkt, okay, ich kann mich jetzt einfach so gut es geht drauf einstellen. Aber klar, der Moment, wo der Ton rauskommt, ist es auch ein bisschen hoffen, dass es klappt. Aber da muss ich sagen, ich finde das irgendwo halt auch so aufregend, dass einen das natürlich total pusht. Und dass man sich nicht von dieser Angst unterkriegen lässt, sondern das zu so einer kleinen Neugier irgendwie auch macht. Und dann ist das Stück, das dann halt folgt, auch so abgefahren schön, dass, wenn halt der erste Ton schon mal sitzt, ab dann sich da drin so ein bisschen irgendwie auch zu verlieren oder so diesen, okay, jetzt will ich aber eigentlich auch, dass die Leute am liebsten irgendwie mitheulen. Das ist natürlich dann ein Wahnsinnsgefühl.
Glaube ich. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich habe ja zu seiner Zeit, also als Jugendlicher, als Schüler ja Theater gespielt. Und da war es übrigens genauso. Ja, da hatte ich mich auch immer sehr, sehr ruhig vorbereitet, war 5 Minuten vor oder 10 Minuten vor der Bühne nicht ansprechbar. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Und es gab andere Jungs da und Mädels, die sind da noch rumgehampelt, haben irgendwelchen Blödsinn gemacht und haben sich dann gewundert, dass ich nicht darauf eingegangen bin. Aber es war genauso, man ist in diesem Tunnel. Interessant, dass du das auch so hast.
Ja, ich glaube, das hat irgendwie mit vielleicht einem Gefühl, woher ziehe ich meine Sicherheit? Oder wie schiebe ich meine Unsicherheit weg? Weil ich glaube, die hat, also wage ich zu behaupten, doch jeder irgendwo, wenn man einfach nicht weiß, was jetzt gleich passiert. So, da kann man noch so sehr das geübt haben. Aber es ist halt einfach jetzt ja die Art von Kunst, die entsteht in dem Moment und die ist danach halt auch einfach wieder vorbei. Und nicht, ich mache jetzt ein Bild und jetzt, ach Mensch, ist nicht so geworden, ich mache halt das nächste so. Sondern ja, man weiß halt einfach nicht, was kommt. Und ich glaube, diese Unsicherheit steckt dann in einem drin. Und dann gibt es halt die, die sagen, okay, ich spiele mir jetzt so eine Sicherheit vor im Hintergrund und versuche auch noch andere zu überzeugen, dass ich sicher bin, dann wird es schon so sein. Und bei uns, wir sind jetzt wahrscheinlich eher der Typ für, okay, in der Ruhe liegt die Kraft.
Ja.
Und ja.
Ah, interessant. Aber Corinna, trotz allem, trotz des Erfolges, gab es irgendwann wieder einen Wendepunkt. Hat auch was mit Erfolg vielleicht zu tun. Du hast es vorhin schon so leicht angedeutet. Wie ist der zustande gekommen und wieso hast du dann das Thema Gesang als hauptberufliche? Was warst du? Kannst du mir gleich nochmal sagen? Solistin, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Aufgegeben und etwas anderes gemacht.
Ja, also ich glaube, das war dann eben der Punkt. Also ich hatte dann eben mein Studium dann abgeschlossen und auch ziemlich erfolgreich, um mal bei dem Wort zu bleiben. Also ich hatte auch sehr gute Noten bekommen und war eigentlich so einerseits total glücklich, dass das alles so gelaufen ist und war da auch stimmlich sehr gut dabei. Also muss ich auch wirklich sagen. Aber ich habe da dann schon irgendwo diese leichten Existenzängste, die, glaube ich, auch viele Menschen bekommen in dem Business. So, während man da in der Hochschule ist, ist ja die Welt irgendwie noch ein bisschen klein und behütet und plötzlich soll man da irgendwie alleine raus. Das war natürlich schon ein Schritt, wo ich dann irgendwie dachte, so, okay, jetzt schauen wir mal. Und auf der anderen Seite hatte ich eben ja noch dieses Lehramtsstudium irgendwo im Hinterkopf. Und da war es dann auch so, also das war ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine rechnerische Sache, dass es damals in Baden-Württemberg hieß, wenn man dann sein Staatsexamen da gemacht hat, dann dürfe man maximal 4 Jahre was anderes tun, bevor man ins Referendariat geht, weil sonst müsse man also eine Nachprüfung machen. Ich dachte, um Gottes Willen, ich kann diese Deutschprüfung, gut, dass wir die bestanden haben, aber ich kann die nicht nochmal machen müssen. Also das müssen wir irgendwie verhindern. Und dann war das tatsächlich auch so eine kleine, wie soll ich sagen, Kurzschlussreaktion, dass ich dachte, okay, vielleicht machen wir das jetzt einfach mal aus einem gewissen Sicherheits empfinden oder vielleicht so eine Vernunftentscheidung, wo ich irgendwie dachte, okay, gut, das bringen wir jetzt irgendwie hinter uns, dann hast du das und dann kannst du auch irgendwie noch mal entscheiden. Und da fiel dann eben die Wahl auch auf Berlin, weil ich dann dachte, ja, okay, also Berlin, da komme ich halt auf jeden Fall in eine Stadt, die für mich als Nicht-Berlinerin völlig kulturell besetzt war. Also aus Rostock kommt, dachte ich auch, jeder in Berlin ist kulturell. Also das war völlig so meine Bubble. Ich dachte, ja klar, das sind 3 Opernhäuser. Natürlich geht da jeder Mensch offensichtlich in die Oper und in die Philharmonie und so. Also das war so mein Blick auf Berlin. Und das fand ich also total attraktiv. Und dann dachte ich, okay, cool, dann suche ich mir da irgendeine Schule, mache da dieses Ref, aber halt so nebenher. Weil eigentlich, natürlich, werde ich da ganz viel singen. Der Plan ging so teilweise auf, sage ich mal so. Also ich habe da dann schon einiges irgendwie auch gemacht. Aber das ist natürlich völlig irre zu glauben. Also so ein Referendariat, das ist schon ein Fulltime-Job. Also das, ja. Und das war, glaube ich, auch die Phase in meinem Leben, wo ich halt total auch mit diesem Erfolgsgedanken halt gehadert habe. Weil ich irgendwie dachte, ey, krass, jetzt habe ich so lange da auf dieses eine Pferd gesetzt und ich habe da wirklich auch so viel Herzblut reingesteckt und Zeit und Energie und Selbstoptimierung und so. Und ist es jetzt quasi eine Absage an mich selbst, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das nicht zu 100%? Oder ist es auf der anderen Seite nicht vielleicht eher doch nochmal eine absolute Weiterentwicklung meiner selbst und zu sagen, okay, das war vielleicht in dem Moment der Erfolg, den ich gerne haben wollte. Aber da habe ich natürlich irgendwie auch noch gar nicht abgesehen, dass ich davon ja irgendwann mal leben muss. Also bin ich ganz ehrlich, ich bin damals in dieses Gesangsstudium rein und fand das halt irgendwie einfach toll, weil es meine Leidenschaft war. Aber wenn es dann plötzlich darum geht, okay, wovon bezahle ich denn meine Miete, ist das manchmal halt irgendwie total schwer. Oder gerade dann, wenn man halt was total Leidenschaftliches macht und merkt so, okay, ich kriege da auch nicht die Vergütung, die das eigentlich verdient. So, ne? Das ist ja auch total bitter, irgendwie das zu sehen. Und dann war vielleicht tatsächlich auch noch ausschlaggebend, dass ich dann in der Zeit, ich habe da teilweise im Opernchor ausgeholfen. Und ich weiß noch, das war in Greifswald in dem Moment. Und wir haben den Freischütz performt. Und dann hatte ein Chorsänger, also seinen letzten Arbeitstag, da irgendwie wurde also nach der Vorstellung da auch irgendwie groß gefeiert. Und das wurde danach dann eben das noch so ein bisschen begangen. Und der hat sich dann irgendwie ein bisschen zu uns Aushilfen da gesellt im Laufe dieses Abends und meinte uns jetzt also so einen väterlichen Rat geben zu müssen, wie es denn jetzt für in diesem Fall Chorsänger, was da also wichtig sei. Und erstens meinte er, also Leute, geht unbedingt in den Chor, weil das einfach finanziell ist es also krass, dass man als Solist an der Oper, also wenn es jetzt nicht eine Staatsoper ist oder so, aber in so kleineren Häusern, da verdient man als Solist also ganz sicher nicht mehr, sondern tendenziell weniger als Chormitglied, weil die einfach, die Solisten haben keine Lobby so. Und als Chor schon. Deshalb, also man kann eigentlich niemand mehr empfehlen, Solist zu werden. Und deshalb, also geht unbedingt in den Chor. Und dann jetzt der ultimative Tipp: Was macht dich zum perfekten Opernchorsänger? Fall einfach gar nicht auf. Steh auf der Bühne hinten. Mach, was man dir sagt, aber schwimm quasi so mit der Masse mit, dass man dich überhaupt nicht wahrnimmt, weil ja das Geschehen vorne stattfindet. So. Und ich glaube, ich weiß schon, was er gemeint hat, aber das war, also mir ist das so im Gedächtnis geblieben, dass das so ein Moment war von, boah, krass. Ich habe da Welt mehr zu sagen, als ich stehe im Hintergrund und fall nicht auf. Also das war für mich so ein augenöffnender Moment. Und das war, glaube ich, dann auch der Zeitpunkt, wo ich plötzlich in der Schule dann irgendwie mehr Fuß gefasst habe. Also weil da, also am Anfang dieses Referendariats, also das war für mich auch wirklich ganz furchtbar. Also Berlin war groß und dunkel und es war Februar und oh, also war irgendwie erstmal ganz schlimm. Und ich weiß noch, dass es mir damals auch total schwer gefallen ist aus dieser Haltung, okay, ich verbessere mich ja so viel selbst die ganze Zeit. Und also dieses Ding ist naturgemäß ja irgendwie ein bisschen egozentrisch, so, weil jemand anders kann es nicht für mich machen als ich nachher Töne von mir zu geben. Und dass ich dann irgendwie manchmal dachte, okay, aber was mache ich denn da in der Schule? Eine Erörterung schreiben kann ich. Ja, das, so, wieso soll ich das denn jetzt anderen beibringen? Und dass aber dieser Moment irgendwie mir dann klar wurde, okay, aber wenn ich Schülern was mitgeben kann, das ist ja wie so ein Schneeballeffekt. Da kann, also, da habe ich einfach, ich kann Leuten was mitgeben. Und wenn es auch eben genau das ist, was mein Leben so ausgemacht hat. Erstens, Lebensläufe müssen nicht schnurgerade sein. Zweitens, leb unbedingt deine Passion. Also, ich bin auch total glücklich, dass ich diesen Teil in mir habe. Auf jeden Fall. Ich würde es auch jederzeit wieder ganz genau so machen. Und ich glaube auch, dass es, also das merke ich ja auch immer wieder da in diesem Schulsystem, dass, ja, das existiert, aber das bietet auch Möglichkeiten, sich da frei zu entfalten. Und genau das macht die Sache ja irgendwie spannend. Und also mit dem Gefühl, irgendwo auch die Welt verändern zu können, relativ direkt, also das finde ich schon total toll. Und ich glaube, da liegt jetzt vielleicht auch das Gefühl drin, wo ich sagen würde, okay, vielleicht macht das jetzt für mich Erfolg irgendwie aus. Dass ich da, also ich bin jetzt auch da innerhalb der Schule ins Schulleitungsteam aufgestiegen und so. Also ich mache da schon auch meinen Weg, der halt ein ganz anderer ist, als ich ursprünglich mal dachte, was für mich vielleicht irgendwie Erfolg ist. Und ich bin mir auch sicher, da wird irgendwann wieder der Punkt kommen, wo ich sage, okay, damals war das für mich irgendwie erstrebenswert und ich habe mir dieses Ziel gesetzt, ich habe es erreicht und war damit zufrieden. Aber vielleicht werde ich irgendwann dann auch sagen, nee. Eigentlich, irgendwie möchte ich noch mal was ganz anderes machen oder so. Also ich glaube, da irgendwie auch offen mit seinem Erfolgsgedanken umzugehen. Vielleicht ist das halt einfach auch Teil des Erfolgs oder der Erfolgsleiter oder Ja, im Grunde halt vielleicht einfach auch dieser Zufriedenheit, die man so hat. Also, das habe ich mir natürlich im Vorhinein schon auch noch mal irgendwie überlegt. Gibt es nicht manchmal auch Sachen, die fallen einem irgendwie so zu? Man denkt so, ach cool, Mensch, das ist jetzt ja gut gelaufen, habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ach cool, nehmen wir mit. Aber ist das dann auch Erfolg? Also ich glaube, da kann man schon auch total zufrieden aus Sachen rausgehen oder in einem Zufriedenheitszustand sein, weil halt einfach irgendwo mal Glück hatte. Aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Erfolg definieren. Weil da ist es halt einfach irgendwie so gekommen, man hat es halt vielleicht nicht verhindert. Aber ich glaube, dieses Gefühl, wo man wirklich so, sich so selber auf die Schulter klopfen kann, das wäre, glaube ich, was, wo ich so Erfolg sehe.
Schön. Und wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, meinst du, dass das Studium, das Gesangsstudium, dein Lehrerdasein jetzt verändert hat oder positiv beeinflusst oder ist
Ja.
es irrelevant?
Ja, kann ich auf jeden
Ja.
Fall behaupten. Also ich glaube, es geht schon los. Man hat ja jeden Tag bis zu 5, 6 Mal seine Bühne. Man kommt quasi raus und hat sein Publikum. Und also zum Beispiel, du hast ganz aus dem Nähkästchen gesprochen, aber was für mich vielleicht auch so ein kleiner Erfolg ist innerhalb dieser Schule, aber dass für mich eben genau dieser Moment, ich komme da rein und dann, wie geht diese Stunde los? Und da stehen dann normalerweise klassisch die Kinder irgendwie auf und dann sage ich, ja, guten Morgen. Und dann sagen die ja normalerweise so, guten Morgen, Morgen. Das finde ich ja so furchtbar. Also was ist denn das? Und dann sage ich immer, okay, Leute, ich sage einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und dann sagen die alle einen wunderschönen guten Morgen, Frau Göner. Und das habe ich dann einmal mit einer Klasse halt irgendwie so angefangen, das so zu machen. Und jetzt also im Laufe der Jahre, die ganze Schule macht das. So, also das ist jetzt irgendwie so das, was ich da, und ich finde, das hat für mich aber wirklich so ein, das ist ja auch so ein Show-Element. Ob ich jetzt wirklich jeden Tag so gut gelaunt bin, so what? Wir haben dieses Ritual, wir gehen mit Energie in die Sache rein, weil das einfach auch zählt und wichtig ist, finde ich. Und ja, also ich glaube, das ist zum Beispiel schon mal so ein Punkt, dass man einfach das, okay, ich bin davor natürlich eine Privatperson, aber irgendwie auch nicht. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch irgendwo in, also ich bin in vielen Sachen überhaupt nicht perfektionistisch, aber in anderen halt irgendwie total und meistens halt genau drucken, wenn es um irgendwas, wir drehen da jetzt ein Video oder wir machen eben so eine kleine Theateraufführung oder der Chor tritt auf oder so. Da will ich dann aber schon, dass das jetzt auch gut ist. Und ich gebe mich da irgendwie gar nicht anders zufrieden. Ja, und ich glaube halt einfach auch dieses, okay, wenn wir egal was machen, dann aber halt auch mit Leidenschaft und Überzeugung. Und dann merkt man auch, es gibt Kinder, die können damit irgendwie wenig anfangen, weil die gerade in einer, also ist jetzt in dem Fall ein Gymnasium, also die sind ja wirklich auch pubertär und für die ist jetzt gerade, wenn es um Bach und Mozart geht und so, die können damit wenig anfangen. Und da merke ich auch manchmal, okay, da komme ich dann in Unsicherheiten, weil meine große Leidenschaft, will ich, dass die jetzt irgendwie mit Füßen getreten wird? Wir finden da dann schon einen Kompromiss, aber ich glaube, so an sich einfach dieses Gefühl, okay, ich ziehe es jetzt halt irgendwie durch und zeige da auch für mich, ist das wirklich eine eigene Welt und ich finde die toll. Da fällt es manchmal anderen auch leichter, dazu zu stehen, dass sie jetzt halt, was weiß ich, Fußball, Taekwondo, Computer programmieren, halt ihr Ding, dass dieses Feuer in ihnen brennt. Und ich glaube, das ist schon was Wichtiges. Also ich hoffe, dass dem so ist. In meiner Darstellung oder Empfindung auf jeden Fall.
Ja, die Mechanismen sind ja die gleichen am Ende des Tages. Du, sein
Ja.
Herz schlägt für die Musik und für die anderen, sagen wir mal, für Krypto oder für Fußball oder was auch immer.
So,
Ja, und da
ganz
die
genau.
Balance, das kannst du so als vielleicht auch als gutes Beispiel bringen, ne? Das ist so der
Ja.
entscheidende Aspekt, ja. Und Corinna, wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen, wo bist du dann? Wo stehst du dann? Was machst du dann? Wie sieht's aus?
Oh, oh, oh. Ja. Also in 2 Jahren, wer weiß. Also ich glaube, ich bin in vielen Punkten jetzt natürlich auch immer wieder am Überlegen, ist das jetzt der Weg? Er könnte es sein. Es könnte sein, ich bin in 2 Jahren ganz genau so an dieser Stelle. Es könnte sein, ich habe in 2 Jahren befunden, dass ich jetzt doch unbedingt wieder mehr singen muss und fahre Lehramt entweder ein bisschen runter oder sag, okay, das war eine schöne Phase. Ich gehe jetzt wieder all in. Es könnte sein, dass ich sage, ey, die Sicherheit ist mir so wichtig. Ich lasse Berlin sausen und lasse mich in Baden-Württemberg verbeamten und mache da nochmal einen Neustart. Also ich sehe diverse Optionen, von denen ich jetzt aber gerade noch nicht sagen kann, welches wird die beste sein. Aber vielleicht ist es da dann halt auch genauso. Es wird nicht die Lösung geben, so, sondern eine, mit der ich dann in dem Moment hoffentlich, hoffentlich die Zufriedenheit spüre, die ich dahinter vermute. Und dann muss man halt eben offen sein.
Super, ich bin sehr neugierig drauf. Und Corinna, du hast schon ein paar Punkte gebracht vorhin. Ich möchte einen einzigen Punkt rausbringen, was mir extrem auffällt. Sind zwei Punkte aufgefallen. Einmal diese Ausstrahlung, die du hast, diese Freude, Leichtigkeit, die Passion. Und das ist eigentlich das, was ich als zweiten Punkt bringen wollte. Mal, ich merke bei dir, ich hoffe die Zuschauer auch, welche Passion in dir steckt, wenn es um das Thema Musik, Singen, Kunst und Leidenschaft geht. Und genau das ist das, was ich heute mitnehme als den entscheidenden Fakt. Auch wenn wir es schon öfter gehört haben, aber Passion ist das Entscheidende. Mach das, was deine Leidenschaft ist, was dir wirklich Spaß macht und Freude bringt, weil dann hast du auch ein Lächeln, auch wenn draußen, obwohl jetzt gerade die Sonne scheint. Das ist übrigens auch kurios. Vorhin schien sie noch nicht. Auch wenn die Sonne
Stimmt.
vielleicht nicht scheint, jetzt kommt sie gerade raus. Ja, sensationell. Ja, herzlichen Dank, Corinna. Hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest zum Abschluss, den Zuschauern, Zuhörern auch natürlich?
Ich glaube einfach, traut euch, zu eurer Passion zu stehen, sie zu kennen. Ich glaube, es steckt in jedem irgendeine. Die ist vielleicht auch nicht immer gleichermaßen groß, aber sie kann ja auch größer werden, wenn man sie denn wachsen lässt. Und auch wenn nicht alles immer dann genau so läuft, wie man vielleicht vorher gedacht hat, dass es läuft, nicht zu hadern, sondern zu sagen, hey, genau so sollte es sein. Und sonst wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und der Weg geht auf jeden Fall weiter.
Hervorragend. Herzlichen Dank für das Schlusswort. Vielen lieben Dank, Corinna, dass du da warst. Ich freue
Dir.
mich auf unser nächstes Gespräch. Mal gucken, wo du dann bist.
Ganz genau. Ich freue mich auch schon.
Danke dir und ja, wünsche allen einen wunderschönen Tag. Nimm das mit. Vielleicht singt er ja jetzt auch gleich mal unter der Dusche nochmal schön laut und deutlich, so wie wir viele
Das kann ich nur
Duschsopranisten haben.
unterstützen.
Und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Und das war's dann leider auch schon wieder. Unsere heutige Episode ist jetzt zu Ende. Wenn es dir gefallen hat und du für dich was mitnehmen kannst, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder schreib mir in die Kommentare und empfehle den Podcast weiter, denn so kann unsere Community gemeinsam wachsen und diese Impulse weitergeben. Ich wünsche dir für den heutigen Tag noch ganz, ganz viel Freude, ganz viel Kraft und Power und freue mich, dich dann nächste Woche Donnerstag wieder hier im Podcast zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute, tschüss, dein Frank.